Ein alter Prediger erzählte einst von einem jungen Mann, der in Kalifornien seinen Lieblingsimbiss aufsuchte. Ein paar Hähnchenschenkel zum Mitnehmen bestellte er, um ein romantisches Essen mit seiner Freundin vorzubereiten. Fröhlich traf er mit der Tüte in der Hand, traf er seine Freundin. Sie wollten sich gerade schön auf eine Wiese setzen. Da öffnete er die Tüte und merkte, dass statt des Essens lauter Geldscheine darin waren. Der Angestellte im Imbiss hatte ihm statt der Bestellung versehentlich die Tüte mit Bargeld gegeben, die er zur Bank bringen sollte, mit den Einnahmen des Tages. Der junge Mann kehrte sofort zurück, suchte den Inhaber auf und überreichte ihm die Tüte mit dem Geld. Etwa 1.000 Dollar. Der Ladenbesitzer war ganz erstaunt über die Aufrichtigkeit des Mannes und er schlug vor, gleich die lokale Zeitung anzurufen, damit sie einen Artikel über diesen ehrlichen Bürger verfassen. Doch der junge Mann wurde rot und sagte, bitte tun Sie das nicht. Und verwirrt fragte der Inhaber, warum denn nicht? Was haben Sie denn dagegen? Warum sollte ich das nicht tun? Und der Mann antwortete, nun, das Problem ist, die Frau, mit der ich mich getroffen habe, ist nicht meine Frau. Dieser Mann, er wirkt wie ein Vorbild von Ehrlichkeit. Dabei betrog er gerade seine Frau. Er gab ein Bild ab von besonderer Wahrhaftigkeit, während er eigentlich gerade untreu war. In unserem Predigtext heute Morgen geht es auch um Treue, um Glaubwürdigkeit. Denn Jakobus spricht vom Schwören. Wir gehen gerade in einer Predigtserie durch den Jakobusbrief. Die Predigt heute, sie trägt die Überschrift Die Lüge des Schwurs. Schlag doch mit mir auf, Jakobusbrief, Kapitel 5, und wir lesen Vers 12. Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Vielleicht kommt euch diese Warnung etwas fremd vor. Was genau ist hier das Problem und hat das irgendeine Bedeutung für uns heute? In drei Punkten wollen wir uns Jakobus' Mahnung hier einmal anschauen. Der erste lautet die Ernsthaftigkeit eines Schwurs. Was ist das eigentlich, Schwören? Wir haben alle schon mal gehört, wie jemand sagt, echt jetzt, ich schwöre. Aber es ist vielleicht nicht jedem bewusst, was es genau bedeutet. Was sagt das aus? Was wird damit ausgedrückt? Was ist damit gemeint? Ein Schwur ist eine besonders ernste Bekräftigung einer Aussage. Soweit verstehen wir das. Wir können nicht in den Menschen hineingucken. Wir sehen nicht das Herz. Wenn jemand etwas uns verspricht, wissen wir nicht, ob die Intention wirklich aufrichtig ist oder ob es vielleicht nur so einen Anschein hat. Und deswegen wird bei einem Eid, bei einem Schwur, der angerufen, der in die Herzen schauen kann. Nun, das ist ein Element, das heute häufig vernachlässigt wird, überhaupt nicht mehr berücksichtigt wird. Aber in unserem Glaubensbekenntnis von 1689, da gibt es ein extra Kapitel über rechtmäßige Eide. Im 23. Kapitel heißt es im ersten Absatz, ein rechtmäßiger Eid ist Teil der Gottesverehrung, worin jemand in Wahrheit, Rechtschaffenheit und mit Urteilsvermögen schwört und feierlich Gott zum Zeugen für das anruft, was er schwört, und zum Richter über sich selbst anruft, je nachdem, ob er den Eid treu einhält oder ihn bricht. Ein Schwur ist eine religiöse Angelegenheit. Es ist ein Teil der Gottesverehrung. Denn man bekennt damit, dass Gott allwissend ist. Dass auch, wenn ich etwas schwöre, mein Nächster, er weiß nicht, ob ich das ernst meine. Aber es gibt jemanden, der weiß es. Gott, der in mein Herz schauen kann. Dem all das nicht verborgen ist. Er ist allwissend. Und er sieht nicht nur auf den äußeren Schein. Aber es bekennt auch die Kraft Gottes, Nämlich, dass der Gott, der alles weiß, ob ich die Wahrheit sage oder nicht, dass er auch fähig ist, kräftig ist, mich zu strafen, wenn ich meinen Schwur breche. Wenn ich wissentlich täusche. Ein Schwur ist darum wirklich ernst. Es geht einfach nicht nur, es ist nicht nur eine Bekräftigung, ich meine es ernst, sondern es ist eine Anrufung Gottes. Ich schwöre vor dem heiligen, allwissenden, allmächtigen Gott, dass das, was ich sage, wahr ist. Es ist eine Aussage, für die Gott als Zeuge und als Richter angerufen wird. Nun, das ist uns oftmals nicht bewusst. Aber es ist deswegen so ernst. Und deswegen greift Jakobus es auf. Er betont die Ernsthaftigkeit eines Schwurs. Es ist ernst in Bezug auf Gott, denn seine Glaubwürdigkeit soll unsere fehlende Glaubwürdigkeit aufhelfen. Wir klammern uns an Gott und sagen, so heilig und gerecht und glaubwürdig Gott ist, er soll mit Zeuge sein, dass ich jetzt die Wahrheit sage. Das heißt, wir ziehen hier Gott mit ins Spiel hinein. Es geht um seinen Namen. Wehe dem, der den Namen Gottes so gering achtet. Wenn Gottes Name zu nichtigem missbraucht wird, also für einen Betrug oder eine völlig belanglose Sache, dann verärgert das Gott und es verunehrt seinen Namen. Und darum mahnt Gott auch in 3. Mose 19, Vers 12, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihst. Ich bin der Herr. Merkt ihr, wie ernst Gott die Sache nimmt? Er sagt, wenn du schwörst, indem du mich als Zeugen aufrufst, und du machst aber eine Falschaussage, dann wird mein Name verunehrt. Es ist ernst. Es ist ernst, denn mit einem falschen Schwur beschmutzen wir den Namen Gottes, den wir als Zeuge aufrufen. Das, was Teil der Gottesverehrung sein soll, dass wir nämlich bekennen, dass er allwissend ist, das wird zur Gotteslästerung. So als wäre das nichts Wichtiges, der Name Gottes. Aber es ist auch ernst in Bezug auf uns selbst. Jakobus warnt vor dem Gericht Gottes. Damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Was hat das hier zu suchen? Nun, wenn Gott persönlich als Zeuge aufgerufen wird und als Richter bei einem Schwur, dann glaubt bloß nicht, dass Gott das egal ist. Das ist mehr als bloß eine Floskel. Das ist mehr als bloß, ja, Gott möge mich strafen, aber es passiert ja eh nicht, ist nur so eine Redewendung. Gott nimmt das ernst. Und darum ist es ernst für dich und mich. Gott richtet. Beim dritten Gebot, in 2. Mose 20, da lesen wir, Vers 7, 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Hier geht es auch um solche Eidschwüre, bei denen der Name Gottes gebraucht wurde, ohne dass der Mensch es aufrichtig oder ernst meint. Und Gott sagt, ich werde das strafen. Hier geht es um die Heiligkeit, um die Ehre meines Namens. Ich werde das nicht ungestraft lassen. Und das passiert teilweise in diesem Leben. In der Bibel gibt es häufig diese Schwurformel, der Herr tue mir dies oder das, wenn ich nicht. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es ist ein Aufruf. Gott soll mich strafen, soll mir etwas Schlechtes antun, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Oder das tue, was ich versprochen habe. Wenn ich meinen Schwur nicht einhalte, soll Gott mir Übles tun. Oft sind es besonders dramatische Situationen. So bekräftigt zum Beispiel König Salomo seinen Entschluss mit einem Schwur samt einem Fluch. In 1. Könige 2, Vers 23, da heißt es, und der König Salomo, er schwor bei dem Herrn und sprach, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, um den Preis seines Lebens hat Adonija dieses Wort geredet. Das bedeutet, sollte Salomo das Urteil über Adonija doch zurückziehen, soll Gott Salomo strafen. Er zieht einen Fluch Gottes auf sich, wenn er nicht nach dem tut, was er gesagt hat. Oder in Richter 21, Vers 18, da beraten die Stämme, wir aber, wir können ihnen keine Frauen von unseren Töchtern geben, hier geht es um den Stamm Benjamin, denn die Söhne Israels haben geschworen, verflucht sei, wer Benjamin eine Frau gibt. Sie haben geschworen und mit einem Fluch belegt, wer diesen Schwur bricht. Zum Schwur gehörte üblicherweise ein drohender Fluch, eine Strafe. Wenn der Schwörende sein Wort nicht hält, soll Gott als Richter eintreten und den Eidbrecher bestrafen. Und diese Drohung macht diesen Schwur besonders ernst. Weil ich sage, okay, du kannst nicht in mein Herz gucken, aber ich vergewissere dir, dass ich es ernst meine. Und sollte das nicht der Fall sein, soll der mich strafen, der mein Herz kennt. Übrigens kommt auch aus diesem Zusammenhang, dass wir heftiges Schimpfen im Deutschen Fluchen nennen. Habt ihr schon mal gefragt, warum es Fluchen heißt? Oder im Englischen, wisst ihr, wie Fluchen auf Englisch heißt? Swearing. Schwören. Wer mit irgendwelchen Fluchworten schimpft, der verwendet noch diese Überreste von dieser Tradition solcher Schwüre, bei denen man sich selbst oder andere unter den Fluch Gottes stellte. Und darum schreien die Leute, oh mein Gott, oder in Bayern nennen sie alle möglichen Elemente des römischen Gottesdienstes, weil das Fluchen und Schwören in einen religiösen Kontext gehört. Nun, heute gibt es kaum ein Klassenzimmer, kaum einen Film, kaum ein Lied bestimmter Musikgenres, in denen nicht regelmäßig solche Fluchworte daran erinnern, wie achtlos und respektlos, aber auch fahrlässig wir Menschen mit unseren Worten umgehen. Und wie sehr wir aus unserem Bewusstsein herausgenommen haben, dass es einen heiligen Gott gibt, der bereit ist zu strafen, dessen Name heilig ist und der den nicht ungestraft lässt, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Wie wenig sind wir uns bewusst, wie wenig rechnen wir in unserer Zeit mit dem Zorn oder der Strafe Gottes, wie wenig achten wir seinen Namen in diesem Land. Und Freunde, es ist eine ernste Sache. Wenn nicht in diesem Leben, dann spätestens im letzten Gericht wird jeder Mensch für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben müssen. Gott nimmt die Worte besonders ernst, die in Verbindung mit seinem heiligen Namen gebraucht werden oder gegenüber seinen Kindern, über die sein Name ausgerufen ist. Wir haben schon im Jakobus gehört, dass selbst da, wo Brüder und Schwestern verleumdet werden, dass Gott hier ein Gericht androht. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Ein Schwur ist eine ernsthafte Sache. Zweitens, der Missbrauch eines Schwurs. Jakobus, er geht hier noch auf eine besondere Unart beim Schwören ein, wenn er auflistet, die Christen sollen nicht bei dem Himmel oder bei der Erde schwören oder mit sonst irgendeinem Eid. Was ist damit gemeint? Im ersten Jahrhundert war es unter den Juden geläufig und teilweise sogar von den Rabbis, von den Lehrern bestätigt, dass nicht jeder Schwur gehalten werden muss. Gott hat durch Mose sein Volk angewiesen, wir hatten es gerade schon gelesen, 3. Mose 19, Vers 12, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Und so lehrten nun einige Juden, nur die Eide, die ausdrücklich bei dem Namen Gottes geschworen werden, die sind bindend. Aber wenn man nicht auf den Namen Gottes schwört, sondern etwas anderes, dann ist es nicht unbedingt bindend. Wenn ein Mensch zum Beispiel auf den Himmel schwört oder auf die Erde, dann ist es nicht bindend. Und so haben sie intern gewisse Kategorien eingeführt. Bindend, teilweise bindend und nicht bindend bei ihren Schwüren. Abhängig von dem Namen oder der Sache, worauf man schwört. Und Jakobus erfasst in unserem Vers zusammen, was Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 und auch in der Anklage gegen die Pharisäer in Matthäus 23 ausführlicher erklärt. Die Pharisäer, sie schworen nämlich auf den Himmel, auf die Erde, auf den Tempel, auf das Gold des Tempels, auf den Altar, auf das Opfer auf dem Altar, auf Jerusalem, auf ihr eigenes Haupt. Sie schworen wegen jeder Kleinigkeit irgendetwas. Und das zeigt deutlich, es herrschte so viel Betrug, so viel Unaufrichtigkeit, es wurde so viel gelogen und verdreht, dass die Menschen meinten, um auch nur ein bisschen glaubwürdiger zu klingen, müssen wir unsere Aussagen irgendwie mit einem Schwur versehen. Wenn jemand einfach nur etwas gesagt hat, dann hat man dem schon nicht mehr geglaubt. Man brauchte schon einen Schwur, um irgendwie nur das Gefühl zu haben, er meint es ernst. Und dann haben sie aber auch noch dann so einen Geheimcode gehabt, mit was für Schwüre überhaupt ernst gemeint sind und welche nur so klingen, als wären sie aufrichtig. Und Jesus erdeckt diesen Geheimcode der Pharisäer auf. In Matthäus 23. Und er erklärt, ein Schwur auf das Opfer des Altars ist bindend, aber ein Schwur auf den Altar nicht. Dabei ist doch der Altar, der das Opfer heiligt. Ein Schwur auf das Tempelgold war für die Pharisäer bindend, aber auf den Tempel selbst nicht. Ein Schwur auf den Namen Gottes ist zwar bindend, aber auf den Himmel oder auf die Erde ist nicht bindend und so weiter. Und er sagt, das ist verkehrt. Es geht immer bei einem Schwur um den Namen Gottes. Egal, ob ich ihn ausdrücklich oder explizit betone, es ist immer eine religiöse Sache. Ich kann nicht einfach bei dem Himmel oder bei der Erde schwören und denken, hier hat es nichts mit Gott zu tun. Die Erde oder der Himmel wird mich schon nicht bestrafen. Ja, stell dir vor, ein Händler sagt, oh, ich schwöre bei dem Himmel und bei dem Tempel, dass das Brot frisch und der Wein gut ist. Und am Abend ist das Brot verschimmelt und der Wein schmeckt sauer. Aber der Händler sagt, ich habe beim Himmel und beim Tempel geschworen, nicht bei dem Namen Gottes. Was für eine Lüge. Was für eine Falschaussage. Eine bewusste Verdrehung. Ein bewusster Betrug. Und das in Verbindung mit einem Schwur, der eine Verehrung Gottes sein soll. Der den heiligen Namen Gottes mit einbezieht, als Zeuge und als Richter. Und Jesus warnt, egal was ihr für Geheimwörter hier einfügt, wenn ihr schwört, dann schwört ihr immer bei Gott. Der Himmel ist der Thron Gottes, die Erde ist der Schemel seiner Füße. Und Jesus verurteilt diese betrügerische Schwurpraxis hart, weil sie einfach das untergräbt, wozu es gebraucht werden soll. Ein Schwur hatte keine Bedeutung mehr. Vor allem, es wurde dieses Betrugsspiel daraus gemacht. Der Schwur wurde zur Lüge. Zu einem Mittel der Lüge. Dabei soll es ein Mittel der Wahrhaftigkeit sein, der Rechtschaffenheit. Und der Anbetung Gottes. Zur Zeit von Jakobus dachten die Leute also, wenn sie nur andere Namen einfügen können, dann klingen sie glaubwürdig, aber können lügen, ohne den Fluch Gottes fürchten zu müssen. Die gleiche Hoffnung gibt es, wenn jemand, hast du schon mal gesehen, ja, jemand hebt die rechte Hand zum Schwur und kreuzt dann hinterm Rücken die Finger. Sie dachten, ah, wenn ich das mache, wenn ich die Finger kreuze, dann kommt der Fluch nicht auf mich. Dann kann ich einfach sagen, was ich will und es wirkt so, als wenn ich es ernst meine, aber wenn ich die Finger kreuze, ah, dann ist das wie so ein magischer Schutz, dann kommt der Fluch nicht auf mich. So dachte man, der Schwur sei ungültig. Doch Schwüre sind keine magische Formel, kein Trick für Betrüger, sondern eine ernste Anrufung Gottes als Zeugen und Richter über deine Wahrhaftigkeit, über deine Lauterkeit, über die Intention deines Herzens. Wehe dem, der einen Schwur so fahrlässig missbraucht. Nun dürfen Christen dann überhaupt schwören? Sagt Jakobus hier nicht ganz klar, dass wir überhaupt nicht schwören sollen, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid? Viele Christen leiten daraus ab, ein Christ darf nicht schwören, zu keiner Zeit. Er darf weder vor Gericht, noch bei einer Amtseinführung oder sonst wo einen Eid ableisten. Weil Jesus in der Bergpredigt und Jakobus hier es doch klar sagen, wir sollen gar nicht schwören. Viele Quäker und Täufer, sie ließen sich sogar ins Gefängnis werfen, weil sie sich weigerten, vor Gericht den Eid zu sprechen. Nun, das Traurige ist, sie haben den Text offensichtlich falsch verstanden. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, die Bibel, das Wort Gottes, ernsthaft und umfassend auszulegen. Es geht hier nicht um ein komplettes Schwurverbot, sondern um eine Einschränkung aufgrund des eben beschriebenen Missbrauchs. Und zugegeben, wenn wir unseren Vers hier anschauen oder den entsprechenden Abschnitt aus Matthäus 5, dann könnte man tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass ein Christ gar keinen Eid zu keiner Zeit schwören sollte. Doch wir haben die sehr wichtige Regel in der Auslegung der Schrift, dass die Schrift auslegt. Manche Stellen, die vielleicht missverständlich sind, sie müssen beleuchtet werden anhand von anderen Stellen, die klarer sind, die deutlicher sind. Und die ganze Schrift ist unfehlbar und irrtumslos. Das heißt, das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Du kannst nicht sagen, ja, das ist Jakobus Lehre, aber Paulus lehrt was anderes, ich bin halt mehr mit Paulus. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Irrtumslos, unfehlbar. Aber das bedeutet, wir lesen die Heiligen im Alten Testament, wie Abraham, Jakob, Josef oder Nehemia, sie haben bei dem Namen des Herrn geschworen. War das falsch? Gott ruft das Volk Israel sogar dazu auf, bei seinem Namen zu schwören, wie in 5. Mose 10, Vers 20. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen, und hört einmal, und bei seinem Namen sollst du schwören. Oh, wie passt das zusammen? Ist das vielleicht etwas, was einfach nur fürs Alte Testament galt, aber nicht mehr im Neuen Testament? War das etwas Gutes im Alten Testament? Nun, der Apostel Paulus, er gebraucht häufig Schwurformeln in seinen Briefen. Römer 1, Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge. Ah, das ist eine Schwurformel, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne. Er sagt, ich schwöre bei Gott. Er ist mein Zeuge, dass ich regelmäßig für euch bete. Oder in 2. Korinther 1, Vers 23. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an, gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. In der Offenbarung, im letzten Buch im Neuen Testament, da schwört sogar der Engel Gottes, in Offenbarung 10, Vers 5, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihr ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist, es wird keine Frist mehr sein. Ein heiliger Bote Gottes, er schwört. Und sogar Jesus antwortet dem Hohepriester, nachdem er ihn unter Eid setzt in dieser Verhandlung. In Matthäus 26, Vers 62, da lesen wir, und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, zu Jesus, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Merkt ihr? Ich beschwöre dich. Das heißt, er setzt ihn hier unter Eid. Bei dem Namen des lebendigen Gottes sage die Wahrheit. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Gott selbst schwört gegenüber Abraham bei seinem eigenen Namen. In 1. Mose 22, 16 spricht Gott, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und der Hebräerbrief nimmt das ganz konkret auf und erklärt in Hebräer 6, Vers 16 bis 18, denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Das ist ein beeindruckender Text. Aber was der Hebräerbrief hier sagt, ist, wir sind Erben der Verheißung. Also das, was Gott verheißen hat, schon im Alten Testament, schon an Abraham, uns kommt es zugute, die wir glauben. Und Gott hat uns nicht nur eine Verheißung gegeben, nicht nur eine Zusage, sondern damit wir noch mehr Trost haben und eine noch festere Gewissheit, dass Gott es wirklich ernst meint, hat er bei sich selbst geschworen. Es gibt ja niemanden höheren, größeren, bei dem er schwören kann. Er hat bei sich selbst geschworen, um uns einen Eid zu geben und zu sagen, ich meine es ernst mit dieser Verheißung, dass ihr die Verheißung des Evangeliums der Gnade erhalten sollt und ich davon nicht mehr zurückziehe. Gott selbst schwört einen Eid für uns als Gemeinde, für uns Christen, damit wir Trost haben. Um es kurz zu machen, ja, ein Christ darf schwören. Denn wir müssen die ganze Schrift beachten. Aber ein Schwur muss aufrichtig und ernsthaft sein, bewusst vor dem Angesicht Gottes. Und es ist tragisch, wie eine falsche Schriftinterpretation unnötiges Leid aufbringen kann. In unserem Bekenntnis formulieren die Väter die biblische Lehre daher so. In Kapitel 23 unseres Bekenntnisses am Ende des zweiten Abschnittes, weil jedoch in gewichtigen und weitreichenden Angelegenheiten ein Eid vom Wort Gottes her gerechtfertigt ist. Um die Wahrheit zu bekräftigen und allen Streit zu beenden, soll ein rechtmäßiger Eid, der in solchen Angelegenheiten von einer rechtmäßigen Autorität eingefordert wird, auch geleistet werden. Jakobus, er verurteilt hier, nach der Lehre Jesu, wenn ein Schwur keine Bedeutung mehr hat. Und vor allem, wenn ein Betrugsspiel daraus gemacht wird. Wenn irgendwelche Äquivalente, irgendwelche anderen Wörter eingesetzt werden, Himmel, Erde, sonst was, nur um eigentlich zu sagen, ich meine es nicht ernst, um jemanden zu betrügen. Aber unsere Stelle, sie ruft uns auf, schwört überhaupt nicht mit betrügerischen Wortspielen. Jeder Schwur ist vor Gott. Wenn wir schwören, dann nicht mit irgendwelchen Eiden, sondern mit dem Namen Gottes. Und zweitens, lügt nicht, sondern redet die Wahrheit zu jeder Zeit. Das ist das, was unsere Stelle aussagen will. Gebraucht keinen Schwur, damit ihr den Eindruck erweckt, oh, diesmal redet ihr ausnahmsweise mal die Wahrheit. Ein Christ sollte nicht in jedem dritten Satz sagen, ich schwöre. So als wäre das Einzige, was ihm irgendwie Glaubwürdigkeit bringt. Nun, es bedeutet, auch Christen dürfen Staatsdiener sein. Bei der Amtseinführung einen Eid zur treuen Einhaltung und zum Schutz der Verfassung schwören. Ja, Christen dürfen das. Ein Christ kann dann sagen, so wahr mir Gott helfe, denn es ist ein Schwur vor Gott. In unserer Gesellschaft wird dieser religiöse Aspekt bei Schwüren mittlerweile oftmals rausgenommen. Und ehrlich gesagt hat es dann keinen Sinn mehr. Dann ist es wirklich nur noch eine Floskel, Aber als Christ sollen wir uns bewusst sein, wir schwören etwas vor dem allwissenden und allmächtigen Gott. Genauso darf ein Christ auch Arzt werden und seinen Eid als Arzt ablegen oder ein Soldat werden und seinen Eid ablegen. Auch bekräftigende Eide, wie als Zeuge vor Gericht, kann ein Christ leisten. Mittlerweile ist das meistens gar nicht mehr verpflichtend. 2004 wurde ein neues Gesetz erlassen, seitdem ist ein Eid vor Gericht nur noch in ganz vereinzelten Sonderfällen überhaupt verpflichtend, weil man sagt, das Gedächtnis ist so trügerisch, deswegen setzt man viele Zeugen nicht mehr unter Eid. Aber es geht auch einher damit, dass wir kein Bewusstsein mehr dafür haben, dass es jemanden gibt, der die Wahrheit kennt und unser Herz kennt. Da, wo ein Schwur erforderlich ist, um die Glaubwürdigkeit zu betonen und Gott als Zeugen bewusst anzurufen, oder wo ein Streit unter Brüdern durch einen aufrichtigen Schwur, zum Beispiel der Unschuld, bereinigt werden kann, da ist es erlaubt. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments. Aber Jakobus, er warnt davor, wenn zu oft ein Schwur unter den Christen nötig ist, um überhaupt glaubwürdig zu erscheinen, dann ist da etwas falsch. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht. Jakobus scheint das Thema wichtig zu sein. Nun, einige Kommentatoren weisen zu Recht darauf hin, dass vor allem nicht unbedingt meint, dass es jetzt alleroberste Priorität ist, sondern es kann auch eine Art Ergänzung oder eine Zusammenfassung sein. Doch wir müssen dieses Thema durchaus ernst nehmen. Und das macht Jakobus deutlich. Es geht um die Ehre Gottes, um unser Zeugnis als Christen und auch darum, dass wir nicht unter ein Gericht fallen, weil wir einen Schwur und die Strafe Gottes einfach missachten. So kommen wir nun zum dritten Punkt, und das sind die praktischen Anwendungen, die Notwendigkeit eines Schwurs. Zum einen, wenn nötig, schwöre deine Eide bewusst vor dem Herrn. Fürchte und ehre Gott mit deinem Schwur. Das bedeutet, schwöre ehrfürchtig. Wenn es irgendwie einen offiziellen Eid gibt, den du leisten musst, dann schwöre bewusst bei dem lebendigen Gott. Hier in unserer Gemeinde legen die Ältesten und die Diakone jedes Jahr ein Amtsgelübde, ein Schwur ab, dass sie das Amt gemäß dem Wort Gottes halten wollen, ausführen wollen. Und es ist ein Amtsgelübde bewusst vor dem Herrn. Bei aller Ernsthaftigkeit gesprochen, als Zeugnis, dass diese Ämter und dass der Dienst in dieser Gemeinde, dass es uns wichtig ist und dass wir bewusst sind, dass wir Gott dienen. Und als Glieder der Gemeinde versprechen wir einander, dem Wort Gottes zu folgen in Heiligung, in einem Gemeindebund vor dem Herrn. Es ist ein Schwur vor dem Herrn, dass wir wirklich ihm dienen und folgen wollen. Wenn jemand heiratet, dann schwört er dem Partner die Treue vor dem Angesicht Gottes. Gilt das was bei uns? Ist uns bewusst, was das bedeutet? Dies sind angemessene Eide, mit denen wir bewusst vor dem Herrn unserem Willen zum Gehorsam und zur Treue bekräftigen. Nun, natürlich können wir nicht immer alles in Vollkommenheit ausfüllen. Aber zu bestätigen, ich will das tun. Ich will meine Pflichten einhalten. Ich will Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht nur zum Schein, sondern vor dem Angesicht Gottes. Ich will mich selbst dazu verpflichten. Und so, und nur so, ist es ein Teil der Gottesverehrung, wozu ein Schwur auch gedacht ist. Lass uns dem mit allem nötigen Ernst folgen. Aber was ist, wenn du einen Schwur bereust, weil du merkst, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie ist das Ganze etwas unangenehmer für mich, als ich es damals gesagt hatte, als ich dachte, dass es würde. Halte es dennoch. Wenn du einen Schwur getan hast und du merkst, es fällt dir schwer, oh, nimm es ernst. Lass dein Wort und deine Zusage vor Gott etwas gelten. Im Psalm 15, Vers 4 wird der Gerechte beschrieben, der auf den heiligen Berg Gottes treten darf. Und zwar unter anderem hat er zum Schaden geschworen, ändert er es nicht. Doch wie ist es, wenn wir etwas so unbedacht geschworen haben, dass wir es gar nicht einhalten können? Oder du hast es vergessen, es zu erfüllen und merkst plötzlich, oh, ich habe meinen Schwur gebrochen. Nun, es ist keine kleine Sache. Es ist keine kleine Sache. Wenn du etwas schwörst und du brichst es, dann ist das kein Kavaliersdelikt, wie man sagt. Nicht einfach etwas wie, ach ja, komm, macht nichts. Denn du hast den Namen Gottes mit einbezogen. Du hast vor dem heiligen und gerechten und allmächtigen Gott geschworen. Das ist ernst. Es ist eine ernstzunehmende Sünde, einen Schwur zu brechen. Das ist eine Übertretung sowohl des dritten Gebotes als auch des neunten Gebotes. Bekenne deine Sünde. Nun, in 3. Mose 5 lesen wir, dass es auch ein Opfer für unbesonnene Schwüre gab. Es gab Vergebung. Es gibt Vergebung für Schwurbruch. Aber es ist eine Sünde und wir müssen um Vergebung bitten, die Sünde bekennen und aufrichtig um Vergebung dafür bitten, dass du den Namen Gottes verunehrt hast, indem du etwas geschworen hast, was du nicht einhalten konntest. Wie ist es aber, wenn du etwas geschworen hast, was sündig ist? So ein Schwur ist nicht gültig. Wenn du schwörst zu stehlen, dann ist der Schwur schon sündig. Aber die Erfüllung eine doppelte Sünde. Wir erfahren das bei Abigail, die David entgegenkommt. Und er hat geschworen, dass er alle Männer der ganzen Gruppe töten wird. Er hat geschworen und Abigail, sie sagt, oh, tu das nicht. Damit würdest du sündigen. Und David dankt ihr für ihre Weisheit. Ein Schwur, der uns zur Sünde verpflichtet, ist nicht gültig. Es wäre eine doppelte Sünde, dann diesen Schwur auch noch zu erfüllen. Der Richter steht vor der Tür. Wenn nötig und rechtmäßig, schwöre deine Eide bewusst vor dem Herrn. Er lässt sich nicht spotten. Wenn du einen Schwur gebrauchst, dann tue es in angemessener Furcht Gottes, als wahrhaftige Verehrung Gottes. Niemals, niemals zum Betrug oder zur Heuchelei. Und eine weitere Anwendung zur Notwendigkeit des Schwurs. Lebe so wahrhaftig, als stündest du immer unter Eid. Lass einen Eid niemals notwendig sein, damit du glaubwürdig erscheinst. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Lebe und rede immer aufrichtig. Denke nicht, auch solange du nicht unter einem Eid stehst, solange du es nicht bewusst etwas vor Gott aussprichst, ist es nicht so wichtig, ist es nicht so bindend, ist es nicht so bedeutend. Nein, das, was du zusagst, das halte. Sei zuverlässig. Rede Wahrheit. Als Christen sollte eine mündliche Zusage genauso glaubwürdig sein wie ein notariell beurkundeter Vertrag. Verspreche nicht, was du nicht halten kannst. Verspreche niemals, was du gar nicht halten willst. Rede nicht unbesonnen, nur um besser dazustehen, um einen besseren Eindruck zu machen. Übe dich im Kleinen, treu zu sein. Gib Acht auf deine Zusagen. Gib Acht auf das, was du ablehnst. Sei zuverlässig. Lass einen Schwur niemals notwendig sein, sondern rede so, als stündest du jederzeit unter Eid. Rede so, dass du jederzeit vor dem Angesicht Gottes redest, der allwissend ist, der dein Herz kennt. Gib ein Zeugnis als Kind Gottes. Lass uns ein Zeugnis sein, dass wir einem Gott dienen, der treu ist und nicht lügt, dass wir Kinder der Wahrheit sind und dass sein Geist in uns wohnt. Ein Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Ja, nicht nur, wenn wir falsch schwören, sondern auch, wenn wir falsch leben und falsch reden, verunehrt es Gott. Und dazu ist noch eine Sache sehr, sehr wichtig. Fördere ein Klima in der Gemeinde, in dem wir aufrichtig miteinander sein können. Wir hatten neulich in der Bibelkunde den 2. Korintherbrief behandelt und die komplizierte Beziehung zwischen dem Apostel Paulus und der Gemeinde besprochen. Und bei einem dieser schwierigen, traurigen Zwischenbesuche, da erklärte Paulus der Gemeinde, ich reise jetzt ab, aber ich werde bald wieder zu euch zurückkommen. Der Streit wurde so heftig und es war so kompliziert und es war keine Lösung, also reiste er wieder ab, aber er sagte, ich werde bald zu euch kommen. Und von da aus dann weiterreisen. Doch als er etwas brauchte, da warfen einige Korinther ihm sofort Wortbruch und Täuschung vor. Und Paulus muss sich verteidigen. Er schreibt in 2. Korinther 1, Abvers 15, und in diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet werden. Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtfertig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären? Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Dann in Vers 23, ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Merkt ihr, Paulus, er braucht hier einen Schwur, um seine aufrichtige Haltung zu bestätigen. Aber warum war das nötig? Warum war das nötig? Wegen dem Misstrauen und den Verleumdungen und den falschen Verdächtigungen der Christen in Korinth. Damit wir nicht unnötig schwören müssen, brauchen wir eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und des Wohlwollens, liebe Gemeinde. Dafür müssen wir alle dran arbeiten. Dass wir nicht einhergehen auf Fehlersuche und jeder, der nur irgendwie etwas ausspricht, was missverständlich sein könnte, ihm sofort zu sagen, oh, er wollte täuschen, er wollte betrügen, oh, guckt ihr, was der gesagt hat. Und es solch eine Anspannung geht, dass man keinem mehr glauben kann und ständig nur irgendwelche Bestätigungen, irgendwelche Beteuerungen nötig sind, um diesen Streit zu vermeiden. Nein, wir brauchen einen barmherzigen Umgang miteinander. Ein Klima, eine Atmosphäre, wo wir ehrlich miteinander sein können. Wo ich dir glauben kann, wenn du etwas sagst, auch wenn es mich verletzt, dass du es gut meinst. Gegenseitiges Vertrauen, ein gegenseitiges Wohlwollen. Ich gehe vom Besten aus. Ich kann offen und ehrlich sein. Und ich brauche keinen Schwur, sondern ich weiß, mein Bruder lebt wie ich vor dem Herrn. Dass wir bereit sind, Gutes vom anderen zu denken und so manche Versäumnisse zu vergeben, das fördert ein Klima, in dem wir ehrlich und aufrichtig und glaubwürdig sein können. Aber gib niemanden den begründeten Verdacht, dass du deine Geschwister täuscht oder ausnutzt oder dich in ein besseres Licht rücken willst, als es wahr ist. Nein, sei mutig, auch deine Sünden und deine Fehler zu bekennen. Sei wahrhaftig vor Gott und vor deinen Geschwistern. Versprech nicht mit hohen Worten Großes, was du nicht halten kannst oder halten willst. Lebe und rede immer vor dem Angesicht Gottes in Wahrheit und Treue und Liebe. Und eine letzte Anwendung. Vertraue ganz auf den Schwur Gottes. Warum ist es nötig, dass Gott einen Schwur gibt? Nun, zunächst einmal müssen wir verstehen, unser Schwur gegenüber Gott ist nicht nötig. Mit dem richtigen Schwur kannst du dir den Segen Gottes nicht verdienen. Wenn du schwörst, die Hälfte deines Geldes und deines Besitzes zu geben oder 3 Tage die Woche zu fasten oder niemals zu heiraten, oh, täusche dich nicht, damit verdienst du nichts von Gott. Dein Schwur vor Gott ist nicht nötig, um irgendeinen Segen zu bekommen. Ein Schwur ist kein Verdienst, mit dem du dir besonderen Segen oder besondere Gunst von Gott erkaufen kannst. Ebenso entkommst du dem Fluch des Gerichtes Gottes nicht durch große Gelübde. Nein, vertraue allein auf Jesus. Vertraue auf Jesus. In Hebräer 6 lesen wir haben es gelesen, dass Gott bei sich selbst geschworen hat, damit wir den Trost dieser echten Hoffnung haben. Und warum hat Gott bei sich selbst einen Eid geschworen, dass er seine Verheißung erfüllen wird? Weil du und ich es nötig haben. Weil wir in uns selbst nichts haben, woran wir gewiss sein können. Wir haben nichts in uns selbst, wo wir sagen, ja, ich verdiene ja auch den Himmel. Sondern wir sind abhängig allein von der Gnade. Allein von der Gnade, dass Jesus Christus unser Stellvertreter geworden ist, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass er all unsere Sünde und unsere Unaufrichtigkeit und unseren falschen Stolz und unsere Verleumdung und unsere Missachtung seines Namens, dass er es ans Kreuz genommen hat. Das ist unsere einzige Hoffnung. Und das ist so, es widerstrebt uns so als Menschen. Wir wollen immer irgendwie auf unsere eigene Kraft vertrauen. Es ist so schwer, daran festzuhalten, dass wir nichts bringen können aus uns selbst. Und allein auf Gottes Gnade, von Gottes Gnade abhängig sind. Und darum gibt Gott uns einen zusätzlichen Trost. Er schwört bei seinem eigenen Namen, dass er es ernst meint. Du hast seine Gnade nicht verdient. Aber Gott meint es ernst mit dir. Er hat seinen Sohn, seinen Eingeborenen gegeben, damit er für deine Sünde stirbt. Und du an ihn glauben kannst und wissen kannst, ich komme nicht mehr ins Gericht. Der Fluch ist abgetragen. Ich empfange Segen aus Gnade allein. Ich kann es kaum glauben, aber Gott hat mir die Zusage gegeben. Und er hat bei sich selbst geschworen. Und vielleicht denkst du, ja, aber ich glaube an Jesus, aber ich bin so betrübt über meine Sünde, dass ich immer noch in so manchen Sünden keinen Sieg habe. Ich lebe in Unreinheit und ich falle immer wieder in Dinge und ich bin betrübt darüber und kann Gott es wirklich ernst meinen? Dass seine Gnade so weit reicht. Gott hat einen Schwur gegeben, dass er seinen Rettungswillen nicht ändert. Dass er seinen Ratschluss nicht verändert. Nun, das ist kein Trost für Sünder, die nur ein Lippenbekenntnis haben. Aber es ist ein wahrhafter Trost. Für bußfertige Sünder, die ihre eigene Sünde erkennen und allein auf die Gnade in Jesus Christus vertrauen. Denn Gott ist zuverlässig. Er erfüllt, was er zusagt. Er erfüllt dir seine Verheißung, wenn du seinem Wort glaubst und Christus vertraust. Und er sagt zu dir, glaube an den Herrn Jesus. Und du wirst gerettet werden. In 2. Korinther 1, Vers 20, da lesen wir, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Wenn Gott ein Ja sagt, oh, dann finden wir in Christus das Amen. So ist es, wahrhaftig. Er erfüllt, was er sagt. Vertraue ganz auf den Schwur Gottes, der sich in Jesus erfüllt. Er ist uns zum Fluch geworden. Für uns zum Fluch geworden, den wir verdient hätten. damit wir den Reichtum der Gnade Gottes und eine lebendige Hoffnung erfahren dürfen und einen wahrhaftigen Trost, wie nur Gott ihn geben kann. Nach dem festen Wort Gottes, der nicht lügt. Gepriesen sei Gott. Amen.